Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Andreas Stopp am Mikrofon. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Jeden Tag lernen wir Dinge, von denen wir keine Ahnung hatten. Reisen bildet wirklich sehr. Nicht von mir, von Voltaire. Kommen Sie rein. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist der Sonntagsspaziergang. Wir möchten Sie jetzt gleich nach Lemberg führen, in die siebtgrößte Stadt der Ukraine. Sie gilt inoffiziell als Hauptstadt der Westukraine, 1256 gegründet. Wir werden das gleich im Einzelnen hören. Seit Jahrhunderten vom Zusammenleben mehrerer Ethnien geprägt. Polen, Juden, Ukrainer, Russen, Weißrussen und dazu natürlich auch eine deutschsprachige und eine armenische Minderheit. Wir machen einen Stadtspaziergang durch Lemberg. Zudem sind wir gleich eingeladen. Die Altstadt ist übrigens Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Wir stimmen uns ein wenig ein in ukrainischer Sprache, dieser Frauenchor.
Че-че-че, жовта коса, ой, че-че. А хто ж тебе, жовта коса, розчеше? А хто ж тебе, жовта коса, розчеше? Че Сала бе матінойка не може, бо її замарусю жаль дуже, бо її замарусю жаль дуже.
Ein junges A-Cappella-Trio aus Lemberg mit der traditionellen Mehrstimmigkeit. Ja, also Lemberg, Metropole der Westukraine, jung, quirlig, Zentrum der ukrainischen Kunst und Kultur. Lemberg, auch die alte Hauptstadt Galiziens, ist eine Stadt mit einer besonderen, wechselvollen und auch bitteren Geschichte. Ruthenen, Polen, Armenier, Deutsche, Ukrainer, Juden lebten über die Jahrhunderte Seite an Seite im polnischen Königreich des 14. und 15. Jahrhunderts und später dann im Habsburgerreich verlief das Zusammenleben in einer erstaunlichen Toleranz und Kreativität. Aber es gab auch schwierige Zeiten, was besonders die Juden, die in Lemberg bis ins 20. Jahrhundert hinein fast ein Drittel der Bevölkerung stellten, zu spüren bekamen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Stadt eine Zäsur. Nahezu 90% der ursprünglichen Bevölkerung war ermordet oder musste, wie die Polen, die Stadt verlassen. Das Kapitel der Geschichte als Vielvölkerstadt schien im sowjetischen und ukrainischen Lviv zu einem Ende gekommen zu sein. Peter Althaus, das ist ein junger Deutscher, er erinnert in Stadtführungen dort in Lemberg an die Kulturen. Er weiß auch, wie schwer es den Ukrainern fällt, sich mit dem polnischen oder jüdischen Erbe ihrer Stadt zu beschäftigen. Und deshalb setzt er auch auf die sanfte und nachhaltige Art zur Beförderung der Erinnerungskultur. Und das ist der Tourismus.
Ob die Sonne scheint oder es stürmt, jeden Tag um Schlag 10:30 sammelt sich eine Gruppe von Touristen im Zentrum von Lemberg. Angelockt wurden die meist jungen Leute von einem Angebot im Internet, auf Facebook, TripAdvisor, oder sie sind einfach der Mund-zu-Mund-Propaganda gefolgt.
Hello, by the way, I haven't said hello to you guys, did I? So, where are you guys from? Germany? Ich auch, freut mich.
Erwartet werden sie von Peter Althaus. Er wird sie durch Lemberg führen, beziehungsweise Lviv. Oder auch Wof, kurz durch die Hauptstadt Galiziens.
Hier ist es more cozy, gemütlich, as we say in German. So.
Lemberg auf Englisch, jeden Tag 2 Stunden lang durch die Innenstadt auf einer Gratistour von Lviv Buddy, dem kleinen Unternehmen von Peter Althaus. Eine muntere Gruppe hat sich um ihn geschart: Polen, Franzosen, Amerikaner, Deutsche, ein Brasilianer.
All right, everyone gather, I think we can start. Okay, I'm Peter. The tour itself today is cultures of Lviv.
Ruthenen, Polen, Armenier, Deutsche, Ukrainer und Juden lebten in Lemberg über die Jahrhunderte Seite an Seite. Und genau darum soll es bei dem Stadtrundgang gehen: den Kulturen von Lemberg, ihrer Geschichte und wie es den Menschen erging.
I hope we can explore some cool places together.
Allzu viel Fantasie braucht es nicht, wenn man am Opernhaus von Lemberg steht, um zu erahnen, aus welcher Zeit die prachtvolle Stadtkulisse stammt.
So we're in basically the center of Austrian Lviv here. This is the main boulevard. During Austrian times it was called Karl-Ludwig-Straße.
Habsburg, K&K, Lemberg liegt mitten in Europa. Und die Geschichte der Stadt ist ein unabdingbarer Teil der Geschehnisse im Herzen des Kontinents.
To give you a brief historical overview, 1256 the city was founded by a guy called Danilo Halicki.
Sie beginnt 1256 mit einem Löwen, Lev, dem Namensgeber der Stadt und Sohn ihres Gründers Danilo Halicki, König von Galizien-Wolhynien.
His name comes from Lev, meaning the lion, that's why we also call it the Lion City.
Aber schon 100 Jahre später beginnt eine neue Periode in der wechselvollen Historie der Löwenstadt zwischen Russland, Österreich, der Ukraine und Polen. Und ein Name wird nun immer wieder besonders gefragt sein. Und es sind die polnischen Touristen, die ihn zum ersten Mal erraten.
100 years later, Polish people come here to the area and annex it, make it part of the Polish kingdom. Under which Polish king are the Polish people here? Which Polish king?
Kazimierz der Große.
Yes, exactly.
Es war der polnische König Kasimir der Große, der Lemberg in sein Reich einverleibte. Was dann folgte im Schnelldurchlauf: 400 Jahre Königreich Polen, bis nach dessen Teilung die Österreicher kamen. Sie blieben bis 1918. Nach einer kurzen Phase einer ukrainischen Unabhängigkeit wieder zu Polen. Jetzt als Teil einer Republik. 1939 mit dem Ribbentrop-Molotow-Pakt, dann der Sowjetunion. 1941 deutsche Besatzung, von 1944 bis 1991 ukrainische Sowjetrepublik, schließlich westlichste Stadt in der unabhängigen Ukraine.
But at the same time we have a very rich history of different ethnic groups and that's what we're going to find out in this direction now.
Und doch haben auch immer viele andere Kulturen Seite an Seite in Lemberg gelebt, deren Spuren es nun zu entdecken gilt.
Die Seele der Stadt ist halt auch ein Stück weit verloren gegangen, weil mit den Menschen, die Lemberg, also diesen Schmelztiegel der Kulturen, auch so ihren Charakter gegeben haben. Es ist jetzt mehr eine Kulisse. Es fühlt sich langsam auch wieder zum Glück mit ein bisschen Leben, weil auch man hier in der Stadt mittlerweile versteht, dass man nicht nur damit auch Geld verdienen kann, sondern dass man der Stadt auch damit ihre Geschichte und ihre Kultur zurückgeben kann, wenn man eben auch daran erinnert, was hier früher gewesen ist.
Peter Althaus kam vor 2 Jahren aus Eisleben als Tourist nach Lemberg. Der heute 35-Jährige wurde angesteckt von der Atmosphäre in der jungen, quirligen und doch gleichsam fast zeitlos erscheinenden Stadt. Und blieb. Eine Entscheidung fürs Lebensgefühl. Der studierte Osteuropa-Historiker war verzaubert von der Vielfalt der baulichen Zeugnisse der Kulturen, die hier einst zusammenlebten, und begann mit den Stadtführungen. Ein Unternehmen für die Seele. Los geht's in der Vorstadt. Und am Anfang steht die Frage aller Fragen.
As I said before, Polish King Kazimierz
Wielki.
Thank you. Works very well. I like you.
Kasimir der Große war es, der das Zentrum in die heutige Innenstadt verlegte. Doch hier, in der Vorstadt am Alten Markt, lag der Kern des ersten, des ukrainischen Lemberg.
This is Ukrainian Lviv. Here we're in front of one of the oldest buildings of the city, which is actually called St. Nicholas Church.
Wir stehen vor dem ältesten Gotteshaus der Stadt, der St. Nikolauskirche, und sind damit angekommen in der komplizierten Religionsgeschichte von Lemberg. Orthodox ist in Lemberg nicht gleich orthodox und Katholiken sind nicht gleich Katholiken. Als der römisch-katholische Kasimir nach Lemberg kam, sollten alle Untertanen dem Heiligen Vater in Rom gehorchen. So wurde die Orthodoxe in die griechisch-katholische Kirche umgewandelt. Die Gläubigen behielten ihre orthodoxen Riten bei, erkennen aber den Papst als Oberhaupt an.
Greek Catholics are basically, let's say, the intermediate step between Roman Catholics and the Orthodox. Basically, they follow Orthodox rites.
Heute stellen sie in Lemberg die Mehrheit, wobei das orthodoxe Patriarchat sie nicht als Anhänger ihrer Glaubensgemeinschaft betrachtet, sondern als Abtrünnige. Aber, versichert Peter Althaus, der Konflikt zwischen römischen und griechischen Katholiken, der vor und nach dem Zweiten Weltkrieg in Lemberg tobte, war kein religiöser, sondern ein ethnisch-nationaler zwischen Polen und Ukrainern.
That's mainly more an ethnic and nationalist conflict, but not a religious one.
Es war halt schon so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg hier eine relativ entvölkerte Stadt plötzlich da war, weil mehr oder weniger 85-90% der lokalen Bevölkerung entweder deportiert oder ermordet wurde. Und ja, das hat natürlich auch einen Großteil der Seele dieser Stadt weggenommen. Also die polnische Bevölkerung, was die Hälfte der Stadt war, ist nach Polen deportiert worden. Also die meisten Polen hier aus der Region Richtung heutiges Westpolen. Für die jüdische Bevölkerung ist es natürlich noch verheerender, dass eben 90% der jüdischen Bevölkerung der Stadt den Krieg gar nicht überlebt hat.
Here we're actually at the former market square that was in the Jewish district. There were a lot of shops around here. This was the commercial center. Can anyone guess what this kind of building is over there?
Was ist das für ein Gebäude?
That actually used to be a synagogue.
Eine Synagoge. Lemberg beherbergte eine der größten jüdischen Gemeinden in Mitteleuropa und eine der vielfältigsten. Ein Drittel der Einwohner der Stadt gehörte ihr an. Orthodoxe Juden, Liberale, Juden, die der strengen litauischen Tradition folgten, andere der mediterran angehauchten galizischen, oder Juden, die dem aufklärerischen Berliner Moses Mendelssohn nahestanden. Geblieben ist einzig dieses Tora-Schulgebäude der hassidischen, mystischen Glaubensrichtung. Es gab immer wieder Spannungen zwischen den unterschiedlichen Ausrichtungen und es kam immer wieder zu Judenpogromen. Und gemeinsam war ihr Schicksal, als aus dem jüdischen Viertel 1941 das jüdische Ghetto wurde. Nur wenige haben überlebt. Heute gibt es wieder eine kleine Gemeinde von 1500 Juden, die zu Zeiten der Sowjetunion zugewandert sind. Auch die Spurensuche im einstigen jüdischen Viertel beginnt mit der einen Frage.
Here we're actually in the heart of the former Jewish district of Lviv. They all came here also under a Polish king. What was the name? Does someone remember? Yes, Kazimierz Wielki. So Kazimierz Wielki. Thank you. Brought him here to Lviv.
Kazimierz der Große hatte die Juden aufgenommen, die im 14. Jahrhundert vor Pogromen aus dem Rheinland geflohen waren. Sie brachten ihren Dialekt mit, Jiddisch, das dann, angereichert mit hebräischen und slawischen Worten, die Sprache der Städte im Osten war. Geschrieben wurde es in hebräischer Schrift und genau so findet es sich auf einer Hauswand im Geschäftsviertel des einstigen jüdischen Stadtbezirks. Eine Reklame aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Doch wofür?
Description for what it was in Yiddish and on the left we have it in Polish. What was it? Can you guess? Yes, a head shop. In Yiddish there it says Hutladen. In German we say Hutladen. Hutladen, Hutladen. So, there you go.
Ein Hutgeschäft, wie sich auch ohne Schriftkenntnis an der Malerei auf der Hauswand erkennen ließ, die die Zeiten überdauert hat und nun seit wenigen Jahren regelmäßig restauriert wird.
Seit der Unabhängigkeit, also in den letzten 25 Jahren, hat man schon erstmal versucht, die Stadt als ukrainische Stadt mehr herauszustellen. Also es ist durchaus so, dass da ein bisschen von der polnischen und von der jüdischen Geschichte halt so hinten vom Lastwagen gefallen ist. Aber ich denke, das ändert sich auch gerade, weil man das auch touristisch vermarkten kann. Und ich denke, es wird irgendwann auch Schritte in die Richtung geben, dass man da eine Versöhnung anfängt mit den polnischen Nachbarn und vielleicht auch irgendwie die Juden in die Erinnerungskultur wieder stärker mit einbezieht.
Es ist soweit. Die Tour erreicht das historische Zentrum, die prächtige Innenstadt. Renaissance, Barock. Und wundert sich noch jemand, wer noch alles in dieser Stadt zu Hause war und es nun wieder ist?
So you might be wondering again, what are the Armenians actually doing here in Lviv? That is because in the 14th.
Das ist keine Frage mehr. Es war sowieso Kasimir der Große, der auch noch die Armenier nach Lemberg einlud. Zur gleichen Zeit, als die Juden aus dem Westen Europas kamen, flohen sie vor den Mongolen und Tataren aus dem Osten des Kontinents. Sie bauten ihr eigenes Gotteshaus, die Marienkirche. Doch welcher Religion folgten die Armenier?
Does anyone know what this religion is called that the Armenians have? The name of the church?
Nein, nicht orthodox war ihre Kirche, sondern apostolisch. Gegründet im Jahre 301 ist sie die älteste Staatskirche überhaupt. Nach Lemberg brachten sie ihren Erzbischof mit. Doch auch die Armenier sollten, wie zuvor schon die orthodoxen Christen, zu Katholiken werden. Sie wurden in die armenisch-katholische Kirche einverleibt.
After 1944, they deported most of the Polish population.
Die Armenier mussten nach 1944 zusammen mit den Polen die Stadt verlassen. Deshalb gibt es heute bedeutende armenisch-katholische Gemeinden in Danzig, Breslau und Posen, aber keine mehr in Lemberg.
In Poznan, for example, but none here anymore.
In Lemberg aber ist die Marienkirche nun, o Wandel der Zeiten, wieder ein apostolisches Gotteshaus. In der sowjetischen Zeit kamen erneut Armenier nach Lemberg. Sie brachten den alten Glauben mit und ihren Weihrauch, der durch die Kirche wabert.
Die Polen, die hierher kommen, die wollen natürlich auch über die polnische Geschichte der Stadt was wissen. Und das kann man den Polen natürlich auch dann zusagen, genauso wie den Leuten, die vielleicht auch nostalgisch sind für das jüdische Lviv, die nostalgisch sind für das österreichische Lviv und so weiter. Das ist ja auch Angebot und Nachfrage, ja. Die Nachfrage ist da, dann wird auch irgendwann das Angebot dazu geschaffen werden. Und ja, wenn man das über den Tourismus halt so regeln kann, dass hier eine Aufarbeitung stattfindet, naja, dann ist doch prima. Dann haben wir im Endeffekt vielleicht sogar das, was man im Grunde mal nachhaltigen Tourismus nennen kann.
Eine Katastrophe stand am Beginn der Pracht aus Renaissance und Barock. Die alte Stadt wurde 1520 durch einen Brand zerstört. Zu erkennen sind noch letzte gotische Überreste in den Fundamenten der Apsis der großen römisch-katholischen Maria-Himmelfahrt-Kathedrale.
This is the Latin cathedral. It's still the main church of the Polish minority we have here in Lviv still today.
Der Gottesdienst wird auf Polnisch abgehalten. 7000 Menschen zählt die Gemeinde. Und die Frage, wer es war, der diese Kirche gegründet hatte, ist schnell beantwortet.
Actually established in the 14th century already by Kazimierz.
Thank you.
Und nun wird es auch noch italienisch.
Can you come closer back there? So we're here at the Rinox Square, which actually is one of the jewels of Renaissance architecture in Eastern Europe.
Eine Fußgängerzone, Straßenmusik auf dem Marktplatz rund um das Rathaus, das mittendrin steht und von prächtigen Patrizier- und Handelshäusern umgeben ist. Der Stadtrundgang ist an seinem Ende angelangt, am Mittelpunkt von Lemberg, dem Rinox.
This was a particularly rich town
because Lemberg war eine reiche Marktstadt. Was also tun mit dem Geld, das man mit dem Handel verdiente? In repräsentative Häuser investieren. Modisch sollten sie auch auf der Höhe sein, also Architekten aus Italien engagieren. Es hat sich gelohnt, bis heute. 1998 wurde der Rinox, einer der besterhaltenen Renaissanceplätze Mitteleuropas, zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
Okay, that's actually the end of the tour then. I hope you enjoyed it.
Und dann verabschiedet sich Peter Althaus nach 2 Stunden Rundgang durch die Geschichte von Lemberg von seinen Gästen und entlässt sie in das Lviv von heute. Denn was in diesen Bauten heute geschieht, sollte jeder für sich entdecken. Restaurants, Kneipen, Jazzclubs und eine Mikrobrauerei, die Spezialbiere braut. Etwa das Putin Hoylo, in Anlehnung an einen nicht ganz jugendfreien Schmähgesang auf den russischen Präsidenten. Oder auch das Lager Frau Ribbentrop, zu Ehren Angela Merkels, die als Kanzlerin den Ukrainern Waffenhilfe im Krieg gegen Russland verweigert. Nun ja, über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Zumal der Laden nach den Wandzeitungen, die hier während der Revolution zur Loslösung von der Sowjetunion aushingen, auch noch Pravda, also Wahrheit, heißt.
Ich hoffe, dass man hier auch ein bisschen klüger wird, damit diese nationalen Befindlichkeiten zwischen vor allen Dingen auch Ukrainern und Polen, aber auch zwischen Ukrainern und Juden oder Ukrainern und Deutschen zu überwinden und dann halt einfach vielleicht versuchen wird, gemeinsam dann halt aus dieser Stadt wieder das zu machen, was sie mal war, nämlich ein Schmelztiegel der Kulturen, in dem Menschen zusammenkamen, Kultur erschaffen haben, Musik, Literatur und so viele geniale Dinge entstanden sind, die zwar nicht wieder zurückbringbar sind, aber an die man zumindest erinnern kann, ja, dass das alles von hier gekommen ist. Und vielleicht ist das dann im Endeffekt auch eine Inspiration für die kommenden Generationen, dass die dann vielleicht dieses Lemberg wieder zu diesem Treffpunkt machen, der es einmal war.
Служивши я у пана та й на перше літо та літо, заслуживши я у пана курочку за літо, а та курка чубака по садочку ходить та й ходить, курчаточок водить та й водить.
Послуживши я у пана, тай на друге літо та літо. Заслуживши я у пана качечку за літо. А та качка, кака, кака, а та кака, чуба, кака, по садочку ходить та й ходить. Курчаточок водить та й водить. Ой, служив же я у пана, та й на третє літо, на літо. Заслужив же я у пана гусочку за літо. А та гуся, суся, суся, а та качка, кака, кака, а та кака, чуба, кака, по садочку ходить та й ходить. Курчаточок водить та й водить. Ой, служив же я у пана на четверте літо, на літо. Заслужив же я у пана індюка за літо. А той індюк, дюк, 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 а та гуся, суся, суся, а та качка, кака, шкака, а та кака, чуба, кака, по садочку ходить та й ходить. Курчаточок водить та й водить. Ой, служив же я у пана, та й на п'яте літо, та літо. Заслужив же я у пана барана за літо. А той баран бе-бе-бе-бе, а той дюк-дюк-дюк-дюк-дюк, а та гуся, суся, суся, а та качка, кака, шкака, а та кака, чуба, кака, по садочку ходить та й ходить. Курчаточок водить та й водить. Ось служив же я у пана, та й на шосте літо, та літо. Заслужив же я у пана телятко за літо. А то теля ме-ме-ме-ме, а то й баран бе-бе-бе-бе, а то й дюк-дюк-дюк-дюк-дюк, а та гуся, суся, суся, а та качка, кака, шкака, а та кака, чуба, кака, по садочку ходить та й ходить, курчаточок водить та й водить.
Ja, das geht jetzt noch eine ganze Weile so. Von Michael Magerkort stammte der Beitrag. Übrigens in der Sowjetzeit diente die Architektur dort in Lemberg als Kulisse für Filme mit mediterranem Flair, die Rom und Venedig eben darstellen sollten, weil man ja dort nicht hinkam. So, jetzt kommen die Nachrichten gleich im Anschluss. Dann geht's nach Kuba, nach Norwegen, nach Schottland und nach Polen. Bleiben Sie also bei mir.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Andreas Stopp weiter im Mikrofon. Wir bemühen Altmeister Voltaire noch einmal. Er hat gesagt, so viel ist sicher, Reisen tut immer gut.
Thank you.
Heute ist ja Palmsonntag, Palmprozessionen vieler Orte erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem. In einer Woche dann feiern die orthodoxen Kirchen Palmsonntag und deswegen hören wir hier kurz einmal einen Gesang aus der orthodoxen Liturgie. Das Troparion des Palmsonntags gesungen und aufgenommen in einem Moskauer Kloster. So, also wird es sich in einer Woche genau anhören, dann Palmsonntag in den orthodoxen Kirchen. Wir bleiben zunächst in Polen und wen es hierher, wohin wir sie jetzt gleich führen, am Palmsonntag, nämlich am heutigen Tage verschlägt, der glaubt sich in die Zeit von Jesus Christus versetzt oder in einem gut ausgestatteten Kostümfilm zu sein. Es geht in eine Kleinstadt, sie heißt Kalwaria Serbzhedowska in Kleinpolen, ist berühmt für ihr UNESCO-Welterbe und was davor in der Karwoche geschieht, ist das Polens berühmteste Passionsspiele, die eben am heutigen Palmsonntag mit dem Einritt Jesu nach Jerusalem beginnen, dort gefeiert werden. Markus Nowak war vor Ort und hat die Eindrücke für uns eingefangen.
Dichtes Gedränge herrscht auf der sonst so breiten Straße, die vom Ortskern hinaufführt zum Bernhardinerkloster. Ordner riegeln die vielen Schaulustigen an den Straßenrand ab, um in der Mitte die besondere Kolonne ziehen zu lassen. Kinder mit Palmzweigen gehen voran, hinter ihnen ältere Männer in langen Umhängen, die wie aus biblischen Zeiten wirken. Dazwischen reitet ein junger Mann mit Bart und einem Langhaartoupet auf einem Esel. Ganz so, als wäre Jesus aus einem dieser typischen Sakralgemälde herausgeklettert. Was wie eine Szene aus einem Kostümfilm aussieht, spielt sich jährlich ab in der Ortschaft Kalwaria Serbzhedowska, rund eine Stunde südlich von Krakau entfernt. Jesus, gefolgt von seinen Aposteln und gesäumt von tausenden Schaulustigen, reitet auf einem Maultier ein. Ganz wie in der Bibel, sagt Pater Konrad Holewa, Oberer der ein Dutzend Bernhardiner, wie die braun gekleideten Franziskaner in Polen üblicherweise genannt werden.
Die Passionsspiele in Kalwaria gehen zurück auf das 17. Jahrhundert. Später, In der Hälfte des letzten Jahrhunderts hat ein Pater ein neues Drehbuch geschrieben, an das wir uns auch heute noch halten. Ich sehe es als ein Mit- und Nacherleben der Leidensgeschichte Christi. Die Menschen können hier hautnah sehen, was vor 2000 Jahren passiert ist.
Längst ist die bunte Inszenierung kein Geheimtipp mehr. Rund 150.000 Schaulustige kommen in der Karwoche von Palmsonntag bis Ostersonntag, um sich Polens berühmteste Passionsspiele anzusehen. Jährlich sind es bis zu 2 Millionen Pilger, die Kalwaria Zebrzydowska zu einem der wichtigsten Wallfahrtsorte zwischen Oder und Bug machen. Schon im Jahr 1601 ließ der Krakauer Wojewode Mikołaj Zebrzydowski hier auf dem Berg Żarek ein kleines Gotteshaus nach dem Vorbild der Golgotha-Kapelle bauen. Er glaubte, eine Ähnlichkeit mit Jerusalem auszumachen. Der Hügel Żarek wurde zu Golgotha umbenannt, eine weitere Anhöhe in Ölberg, und der Fluss Kawinka heißt seitdem Cedron, allesamt biblische Namen. 1609 wurde das Bernhardinerkloster gebaut und weitere von Jerusalem inspirierte Kapellen. Als die UNESCO vor 20 Jahren die Anlage zum Weltkulturerbe erklärte, bezeichnete sie es als Kulturlandschaft von großer Schönheit und geistiger Bedeutung. Eine passende Kulisse, findet Pater Konrad Holewa, wobei er ein Wort meidet.
Das ist kein Theater. Was hier stattfindet, ist Liturgie, die mit Szenen aus der Passion verbunden wird. Es geht dabei nicht nur um die Passionsgeschichte, denn schließlich sehen es nur diejenigen, die wirklich am Geschehen sind. Die meisten kommen zum Gebet, um das Wort Gottes zu hören oder in sich zu gehen. Das ist der Geist des Ortes.
Den Geist einer Inszenierung bilden Schauspieler. Mehrere Dutzend wirken beim Palmsonntag in Kalwaria mit. Von jungen Statisten, die nur mit Palmzweigen wedeln, über gestandene Herren, die in lange Roben steigen und die Apostel mimen, bis hin zu Jesus persönlich. Dieser wird immer von einem jungen Kleriker aus dem Bernhardiner-Seminar gespielt und darf leider keine Interviews geben. Redseliger gibt sich da der 66-jährige Janek, der den Jünger Matteo spielt. Lebenslänglich, wie er sagt.
Derjenige, der meine Rolle vorher hatte, ist verstorben. Ich war 2002 hier, um eine Messe zu bestellen, und der damalige Prior, heute übrigens Krakauer Weihbischof, hat mich bemerkt und sagte: Herr Jan, unser Schauspieler ist tot. Sie sind ab diesem Jahr unser neuer Apostel. Daraufhin bin ich zu einer Statue der Mutter Gottes, habe ihr gedankt und angefangen zu weinen.
Für Tränen oder Angstschweiß bleibt aber keine Zeit. Auch nicht für eine Probe der Schauspieler, die aus dem ganzen Land anreisen. Der Text muss sitzen. Ohnehin hat Janek heute nur einen Satz zu sagen. Und die ganzen Menschen kommen nicht seinetwegen.
Der Glaube bringt alle hierher. Ich hatte das Glück, einmal dorthin zu reisen, wo Jesus geboren wurde und das alles stattfand. Ich war im Heiligen Land. Und wir waren auch bei einem Kreuzweg und haben die Passionsgeschichte dort gesehen. Aber solch einen Weg, den man hier in Kalwaria erlebt, gibt es nicht anders.
Yeah.
Markus Nowak berichtete aus Polen. Wir kommen nach Kuba. Ist im Allgemeinen bekannt als Zuckerinsel, aber es hätte auch Kaffeeinsel werden können. Anfang des 19. Jahrhunderts jedenfalls sah es fast danach aus. Die Revolution in Haiti von 1792 hatte viele Landbesitzer in die Flucht getrieben und wegen der Produktionsausfälle explodierten die Kaffeepreise in Europa. Kuba schien in vieler Hinsicht der ideale Ort, um Haiti als Kaffeeproduzent zu ersetzen. Und dies gelang zunächst auch, denn viele Kaffeebauern fingen hier auf Kuba ein neues Leben an. Aber der Erfolg dauerte nur, bis die Konkurrenz aus Brasilien und die Zollpolitik der USA dem Kaffeeboom auf der Insel Mitte des 19. Jahrhunderts schon wieder ein Ende bereiteten. In Anjarona, einer verfallenen Kaffeeplantage aus dem 19. Jahrhundert, so in etwa 50 Kilometer von Havanna entfernt, da sind die Überreste dieses Kapitels jener Zeit bis heute zu sehen und die Auswirkungen einer besonderen Liebesgeschichte zu erleben.
Wer in Kuba kein Auto hat, für den gibt es den öffentlichen Transport. Das ist nicht immer, aber oft ziemlich unkompliziert und meist unterhaltsam. Um zum Beispiel von Havanna nach Anjarona zu gelangen, habe ich einen der LKWs genommen, die mit Bänken auf der Ladefläche für den Personentransport umgebaut sind. Der kostete etwa 1 Euro. Und eine gute Stunde und viele Stopps später war ich in Artemisa, einem gepflegten Städtchen und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Dort lief ich zur Straße Richtung Cayahabo und ein paar Minuten darauf hockte ich auf einer der vielen Pferdekutschen, die für den öffentlichen Nahverkehr in den meisten kubanischen Städten zuständig sind. Ich war auf den Platz vorn neben den Kutscher geklettert. Anjarona, erklärte er mir, liege ein paar Kilometer außerhalb des Orts, weit hinter der Endstation der Kutschen. Weil er aber schon seit morgens früh gearbeitet habe und in derselben Richtung wohne, könne er mich bis Anjarona mitnehmen. Na, das nennt man Glück. Woher ich komme, will er wissen. Ah, er sei auch deutscher Abstammung, von Seiten des Vaters. Groß und blond sei der gewesen, mit blauen Augen, ein Baum von einem Mann. Händler, dauernd unterwegs. Habe 21 Kinder in die Welt gesetzt. Immer wieder eine Frau geheiratet, ein Kind gemacht und dann wieder eine andere. Am Ende waren es 21 Kinder und alle von verschiedenen Frauen. Er selbst sei das Jüngste, da war der Vater schon richtig alt. Während wir so plaudern, trabt das Pferd leichten Schrittes zwischen Feldern von reifem Zuckerrohr dahin, unter einem unendlich blauen Himmel, auf dem dicke weiße Wolken treiben. Nach einigen Kilometern hält er an. Es ist kein Schild zu sehen, aber hier rechts, sagt er, gehe es nach Anjarona. Er selbst wohne ein Stück weiter an der Straße, genau gegenüber der Hühnerfarm, gar nicht zu verfehlen. Ich könne ihn jederzeit besuchen. Zwischen frisch gepflanzten Palmen gehe ich auf roter Erde den Weg hinein, bis sich auf einer kleinen Erhebung die Ruine eines Herrenhauses zeigt, mit einer imposanten Säulenkonstruktion als Front.
Buenos días.
Buenos días. Yo soy el historiador de acá. ¿De qué país? ¿De Francia?
No, yo soy alemán.
Alemán.
Ein älterer Herr mit weißem Schnäuzer stellt sich als örtlicher Führer und Historiker vor, Reinaldo Barbon. Er legt auch gleich los. Gegründet wurde Anjarona von Cornelius Suchet, einem jungen Mann hugenottischer Abstammung aus dem hessischen Hanau. Cornelio, wie er in Kuba genannt wird, war früh weise geworden, kam als junger Mann in der Handelsfirma eines Onkels unter und machte sich dann wie so viele damals in die neue Welt auf. Nach Stationen in Baltimore und Philadelphia ging er 1807 nach Havanna, wo er weiter für dieselbe Handelskompanie arbeitete, die ihm bald in Teilen auch gehörte. Außer mit Mehl scheint die Firma vor allem mit versklavten Menschen aus Afrika gehandelt zu haben. 6 Jahre später kaufte Don Cornelio dieses Stück Land gut 50 Kilometer außerhalb von Havanna für eine Kaffeeplantage. Kaffee war die Cashcrop jener Zeit. Hunderte meist französischstämmiger Landbesitzer waren in der Folge der haitianischen Revolution von 1792 nach Kuba gekommen. Die meisten ließen sich im bergigen Osten der Insel nieder, um Kaffee anzupflanzen. Cornelio dagegen wählte flaches Land und sein Projekt war ambitionierter. 550 Hektar machten Angerona bald zur zweitgrößten Plantage Kubas mit eigenem Aquädukt für die Wasserversorgung und gut ausgestatteten Werkstätten. 450 Sklaven mussten innerhalb weniger Jahre 750.000 Kaffeesträucher pflanzen. Was Angerona aber zum Gegenstand romantischer Spekulation machte, war etwas ganz anderes. Mein Führer nennt es einen großen Unfall.
En 1815 tiene un gran accidente. Conoce una mujer bella, con dinero, con esclavo.
In Havanna habe Cornelio eine schöne Frau kennengelernt, eine Haitianerin mit Geld, eigenem Geschäft und eigenen Sklaven. So eine Begegnung, meint er, sei für jeden Mann ein Unfall. Die Frau hieß Ursula Lambert. Sie war schwarz und sie war frei. Wahrscheinlich war Ursula die Tochter eines Plantagenbesitzers mit einer seiner Sklavinnen. Auch sie war vor der Revolution in Haiti geflohen, hatte einen eigenen Laden in Havanna aufgemacht und nun kam sie nach Angerona als Cornelius Mitarbeiterin, vielleicht auch Verwalterin, obwohl sie einen solchen Posten als schwarze Frau offiziell nicht bekleiden durfte. Klar scheint, dass sie gut bezahlt wurde, ihr eigenes Haus hatte und sich darüber hinaus um den Haushalt, die Krankenstation und das Haus für die Kleinkinder der Versklavten kümmerte. Ob die Beziehung zwischen Cornelio und Ursula darüber hinausging, lässt sich den Quellen nicht entnehmen. Reinaldo meint, allein schon der Name Angerona spreche dafür, denn Angerona ist jene Schutzgöttin des alten Roms, die als Zeichen der Verschwiegenheit einen Finger auf ihre Lippen legt. Eine Beziehung zwischen Schwarz und Weiß sei damals nicht erlaubt gewesen, habe also heimlich gelebt werden müssen, daher die Göttin. Obwohl Reinaldo zugibt, dass es letztlich niemand wisse, ist er sich trotzdem sicher, dass es hier um die ganz große Liebe ging. Und es ist diese vermeintliche Liebesgeschichte, die immer wieder die Fantasie von Literaten und Filmemachern angeregt hat. Der Schriftsteller Leonardo Padura hat bereits 1987 seiner Männerfantasie in einer reichlich verkitschten Kurzgeschichte freien Lauf gelassen und machte auch vor deutlich rassistischen Tönen nicht Halt, wenn er von La negra más bella, distinguida, appetitosa y mejor perfumada de San Cristóbal de La Habana schreibt, der schönsten, erlesensten, appetitlichsten und am besten parfümierten Schwarzen von ganz Havanna. Eine Plantage, auf der 450 versklavte Menschen schuften müssen, scheint mir kaum ein passender Ort für solche Romantisierungen. Doch der Mythos der Mulatta, der dunklen, erotischen Frau, die den weißen Mann verführt, ist ein beliebter kolonialer und für Kuba grundlegender Topos, von dem offenbar viele weiße Männer bis heute nicht genug kriegen können. Das gilt auch für meinen Führer. Dabei geben die tatsächlichen Überbleibsel der Plantage für derlei Fantasien wenig her. Neben der Ruine des Haupthauses wurde ein kleineres Haus wiederhergestellt, in dem wohl Ursula gewohnt hat. Außerdem steht noch ein Wachturm mit Resten der Mauer, die die Hütten umschloss, in denen die Versklavten untergebracht waren. Auch die Zisterne ist noch erhalten, genau wie das Gefängnis, das von Reinaldo, um das Bild vom guten Cornelio nicht zu trüben, nach Kräften beschönigt wird. Ja, es gab Handschellen und Ketten, aber niemand sei hier mehr als nötig bestraft worden. Er klatscht ein paar Fledermäuse wach und wir gehen weiter. Vorbei an Ruinen und Bäumen, die in und durch Mauern hindurch wachsen, an Mauerresten im hohen Gras. Dabei wandelt sich der strenge deutsche Sklavenhalter in Reinaldos Erzählung mehr und mehr zum blonden Humanisten und herausragenden Vertreter der kubanischen Romantik.
Cornelio para mí es uno de los máximos representantes del romanticismo en Cuba. Toda la vida de Cornelio.
Seit 1989 ist Angerona nationales Kulturdenkmal. Anfang der 2000er Jahre gab es einen Plan, den Ort zur Touristenattraktion auszubauen, aber das Geld dafür ist nie bereitgestellt worden. Reinaldo erzählt, dass ich seit 2 Monaten der erste Besucher sei. Cornelio starb 1837. Nach seinem Tod übernahm sein Bruder die Finca zusammen mit seiner deutschen Frau. Die wirtschaftlichen Bedingungen aber waren schwierig geworden. Brasilien exportierte mehr und mehr Kaffee und die USA erhoben Einfuhrzölle auf kubanische Exporte. Die große Zeit des Kaffeeanbaus ging damit auf der Insel zu Ende. Zucker wurde zum neuen Exportschlager und vernichtete die kubanischen Wälder, die für die Herstellung der Melasse verfeuert wurden. In seinem Testament hatte Cornelio verfügt, dass Ursula monatlich 100 Pesos erhalten solle, wenn sie im Gegenzug auf die Rückforderung von 20.000 Pesos verzichtete, die er ihr schuldete. Doch die Testamentsvollstrecker wollten ihr das Geld zunächst nicht bewilligen. Aus Unterlagen im Nationalarchiv geht hervor, wie selbstbewusst Ursula ihr Recht einforderte, bis sie das Geld schließlich auch erhielt. Ich kann nicht einsehen, Zitat, warum die Tatsache, dass man mir 20.000 Pesos schuldet, allein deswegen abstoßend sein soll, weil ich eine Frau bin. Die Dienste einer Frau können profitabler sein als die eines Mannes. Eine Zeit nach Cornelius Tod kehrte sie nach Havanna zurück in ihren Laden in der Calle Cuba. 1860 starb sie als wohlhabende Frau, die nicht nur ein Haus, sondern auch Goldschmuck und Diamanten, 21 Sklaven und 4.000 Pesos in Bar hinterließ. Am frühen Nachmittag stehe ich wieder zwischen Zuckerrohrfeldern auf der einsamen Landstraße in der gleißenden Sonne und warte, wer mich mitnimmt.
Und das Ganze hat uns Lorenz Rollhäuser erzählt.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 la. Hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 la.
Ja, dieses Lied hier erzählt von einer Frau, die ihren Mann verlässt und in die Stadt zieht, weil ihr die harte Arbeit auf dem Land zu anstrengend geworden ist. So, wir verlassen Kuba, kommen nach Norwegen, Stavanger. Noch vor 100 Jahren war diese Hafenstadt das Zentrum der Fischkonservenproduktion des Landes. Ende der 60er dann wurde vor der Küste Ölvorkommen entdeckt und Gasvorkommen. Stavanger wandelte sich zu einem Zentrum der Energiewirtschaft, aber die Mengen, die Fördermengen nehmen ab und heute setzt die Stadt auch auf alternative Energien und eben klar den Tourismus. Franz Michael Rohm hat die skandinavische Stadt besucht. Im Fischkonservenmuseum lernte er Heringe einzubüchsen und in der Domkirche lauschte er zauberhaften Konzerten.
Seit fast 30 Jahren findet immer im August das internationale Kammermusikfestival eine Woche lang an verschiedenen Orten in Stavanger statt. Inzwischen genießt das Festival weltweit einen exzellenten Ruf. Die musikalischen Darbietungen mit klassischen Ensembles aus aller Welt gelten als kulturelles Highlight der 130.000 Einwohnerstadt an der Südwestküste Norwegens. Ihren heutigen Reichtum verdankt die viertgrößte Stadt Norwegens jedoch nicht überirdischen Klängen, sondern unterirdischen Funden, Erdöl- und Erdgasvorkommen in den späten 60er und frühen 70er Jahren. Seither werden in Stavanger die Rohstoffe der Erdölfelder Ekofisk und Stadfjord mit Pipelines oder Schiffen angelandet, raffiniert und verarbeitet. Während der Besuch der Industrieanlagen aus guten Gründen tabu ist, steht das futuristische Erdölmuseum allen Gästen der Stadt zum Besuch offen. Mit Filmen, Grafiken, 3D-Animationen und Mitmachattraktionen wie dem Anprobieren von Taucheranzügen der Reparaturmannschaft werden jährlich mehr als 100.000 Besucher angelockt. Noch ist die erdölverarbeitende Industrie Hauptarbeitgeber der Region, aber die Fördermengen nehmen Jahr für Jahr ab. Dafür erlebt der Hafen seit einigen Jahren einen neuen Boom. Während der Saison ankern in dem schmalen, felsigen Rechteck gigantische Kreuzfahrtschiffe. An manchen Tagen sogar zwei auf einmal. Dann überschwemmen tausende Kreuzfahrer die engen Gassen der Altstadt, fotografieren buchstäblich jeden Blumentopf und fallen über die nur an diesen Tagen aufgestellten Souvenirstände her.
Guten Tag, willkommen am Hochbau der Dronningen.
Einige hundert Kreuzfahrer nehmen gleich das nächste Schiff, eine Fähre, die sie nach einer halbstündigen Fahrt zu einer Landzunge bringt. Von hier fahren Busse zum Ausgangspunkt für die zweieinhalbstündige Wanderung zum Preikestolen. Von diesem Predigerstuhl genannten Felsen geht es senkrecht fast 600 Meter hinunter zum Wasser des Lysefjords. Der Preikestolen ist eines der meistgeposteten Motive in den sozialen Medien. Bei gutem Wetter sind Hunderte auf dem rund 4 Kilometer langen Pfad unterwegs. Seit der Felsen als Kulisse im letzten Mission Impossible-Film diente, hat er Millionen Fans weltweit. Auf dem Plateau herrscht babylonisches Sprachgewirr. Menschen aus der ganzen Welt kommen für das berühmte Selfie hierher. Je nach Höhenangst und Mut gehen sie beängstigend nah an die Kante. Einige setzen sich sogar hin und lassen die Beine herunterbaumeln. Absolut nichts für Menschen mit Höhenangst. Einige Naturliebhaber übernachten mit Zelt in der Nähe des Felsens, obwohl das verboten ist. Die allermeisten nehmen aber den Rückweg zum Bus und erreichen nach 6 bis 8 Stunden, erschöpft aber glücklich, wieder Stavanger. Vor dem Erdöl und den Touristen lebten die Bewohner von Stavanger jahrhundertelang vom Fischfang. Ab Ende des 19. Jahrhunderts von der Fischkonservenindustrie. Fast die gesamte Bevölkerung war damit beschäftigt. Die Männer fuhren mit den Schiffen auf Sardinen- und Heringfang. Hauptsächlich Frauen konservierten und büchsten dann die Fische ein. Bis Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts blieb Stavanger das Zentrum der skandinavischen Fischkonservenindustrie. Dessen Geschichte wird heute im Fischkonservenmuseum erzählt. Praktikant Frederik begrüßt die Besucher.
Die Produktion in dieser alten Fabrik wurde bereits 1956 eingestellt. 1987 eröffnete dann das einzige Fischindustriemuseum Norwegens. Einige Maschinen und die Räucheröfen stammen noch aus dem Originalbetrieb. In dieser Fabrik wurde eines der wichtigsten Utensilien der Nahrungsmittelindustrie erfunden, der Dosenöffnerschlüssel. Mittels einer Öse im Schlüssel konnte die Lasche der Dose aufgerollt werden. Bis zur Erfindung des Ringpull-Verschlusses wurden damit Abermillionen Konserven geöffnet.
Peak Time had about 5,800 people employed.
Zu den Hochzeiten der Konservenindustrie arbeiteten etwa 5.800 Menschen in Stavanger. Davon waren 60% Frauen. In dieser Fabrik arbeiteten 73 Personen, davon 50 Frauen. Sie wurden geringer bezahlt als Männer, erhielten nur ein Drittel des Lohns der Männer. Die Männer arbeiteten an den Maschinen, die Frauen packten den Fisch im Akkord in die Dosen. Es gab viele Unfälle. Die Maschinen köpften die Fische mit scharfen Messern und der ganze Boden schwamm von Öl. Eingebüxt wurden hauptsächlich Sardinen, Makrele und Hering.
Im Gespräch erklärt Museumsdirektor Pierce Crocker, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts mehr als 500 Fischkonservenfabriken in Norwegen gab und über 370 davon allein in Stavanger. Im Museum sind auch knapp 36.000 verschiedene Dosenetiketten archiviert. Für jedes Land wurden jedes Jahr Dutzende neue entworfen. In Zeiten interaktiver musealer Vermittlung können Besucher heute im Museum selbst Hand anlegen. Wer mag, kann Plastikfische in Dosen füllen und bekommt so ein Gefühl, wie es war, 6 Tage die Woche bis zu 10 Stunden lang im Akkord die Dosen zu befüllen, beaufsichtigt von einem strengen Vorarbeiter, entlohnt mit wenig Geld. Die Fischkonserven, die heute in Norwegen verkauft werden, stammen übrigens aus Polen. Dort sind die Löhne niedriger, denn noch immer werden die Fische per Hand in die Dosen gelegt. In den Restaurants von Stavanger schätzen die Gäste allerdings weniger Konservenware als vielmehr köstlich zubereiteten frischen Fisch. Im August kann man dann wieder vor oder nach dem Schlemmen eine Woche lang wunderbare klassische Töne schlürfen.
Wenn Sie Stavanger besuchen möchten, dann gehen Sie bitte nicht nur ins Fischmuseum, sondern auch ins norwegische Ölmuseum. 1999 eingeweiht, das Gebäude ist spektakulär, sieht nämlich aus wie eine Ölplattform. Ja, das geht eben nur im Radio. So schnell und relativ problemlos kommt man von Norwegen nach Schottland. Diese Pipeband hat das finnische Musikstück abgelöst. Schottland, also zwei schottische Poeten, berühmte waren es, Robert Burns und Robert Ferguson. Die nannten Schottland in ihren Versen The Land of Cakes, also das Land der Kuchen. Und jetzt werden wir dann auch erfahren, dass das durchaus seine Berechtigung hat. Wir gehen ins schottische St. Andrews, ist bekannt für Golf, Universität, mittelalterliche Ruinen. Als Ort auch, an dem sich Prinz William und Kate kennenlernten. Auch das ist noch nicht alles. Die New York Times empfiehlt Besuchern des Städtchens auch die Bäckerei Fisher & Donaldson. Das ist ein Familienunternehmen, ist vor allem für ein ganz bestimmtes Gebäckstück bekannt. Joanna Bowman hat die Bäckerei besucht.
Ob ich noch eine Praline möchte, bevor es losgeht, hat Eric Millen gefragt. Er zählt die Sorten auf. Ich entscheide mich für eine Vollmilchpraline mit Karamellfüllung. Ja, ich nehme sehr gerne noch ein bisschen extra Schokolade obendrauf. Hinter dem Verkaufstresen dreht Eric Millen einen Hahn auf. Daraus läuft dunkle Schokolade. Er hält eine Seite der Praline kurz drunter und reicht sie mir dann. Wie im Schlaraffenland, denke ich. Und dann reicht mir Eric Millen ein blaues Haarnetz. Ich bin in Cooper, einem kleinen Ort ungefähr 20 Minuten westlich von St. Andrews. Hier ist der Hauptsitz der Bäckerei Fisher & Donaldson. Das ist ein langer Flachbau, der ist ja eher praktisch, nicht ganz so pittoresk wie zum Beispiel die Filiale in der Innenstadt von St. Andrews. Aber da wurde die Backstube irgendwann einfach zu klein. Eric Millen nimmt mich heute mit auf eine kleine Tour. Er führt die Bäckerei zusammen mit seinem Bruder. Und irgendwann in den nächsten Jahren wird sein ältester Sohn Ben das Geschäft übernehmen. Dann in fünfter Generation. Hinter dem Tresen für die Pralinen, vorbei am Büro, geht's dann zur Backstube. Wobei, Backstube ist eigentlich echt untertrieben. Es ist eine riesige Halle. Jetzt, so um die Mittagszeit, da ist für die meisten Mitarbeiter schon Feierabend. Es sind also nicht mehr allzu viele hier.
That's Pavla. She's from the Czech Republic and she's cutting out the lids for Scotch pies.
Pavla sticht gerade Deckel für Pies aus, also für diese herzhaften Pasteten. Sie steht da vor so einem großen ausgerollten Teigfladen, holt weit aus und schlägt immer und immer wieder mit so einer runden Ausstechform auf den Teig. So als würde sie in Rekordzeit riesige Plätzchen ausstechen. Eric Millen zeigt mir die Arbeitsstationen, die verschiedenen Backöfen. Und er schwärmt von den britischen Klassikern wie Shortbread, Carrot Cake, Oat Cakes. Aber er erzählt auch von Lebkuchen. Die gibt es hier in der Weihnachtszeit nämlich auch. Und vom Sauerteigbrot. Das Rezept, das stammt von einem deutschen Bäcker, der hier mal gearbeitet hat.
Roland, he was a fantastic baker.
Und dann zeigt mir Eric Millen das Highlight aller Grundschüler, die er hier durch die Bäckerei führt.
And that's the sound of bubble wrap getting made.
Eine Maschine, die Luftpolsterfolie herstellt.
So we do that.
Er lässt ungefähr einen halben Meter aus dem Schlitz der Maschine, legt die Folie auf den Boden und springt auf und ab. Jetzt ist Eric Millen der Schwiegervater einer Freundin von mir. Ich kann Ihnen also nicht versprechen, dass diese Einlage zu jeder Führung hier gehört. Aber sie dauert auch nicht lang. Eric Millen geht nämlich direkt weiter in den Konditoreibereich. Hier entstehen aufwendig verzierte Torten für Geburtstage und Hochzeiten und der Fudge Donut. Den hat die Bäckerei Fisher & Donaldson nicht erfunden, aber wohl perfektioniert. Die New York Times bezeichnet ihn in ihrer Reiseempfehlung für St. Andrews als ein rechteckiges Stück Himmel auf Erden. Der Fudge Donut ist also nicht rund mit einem Loch in der Mitte, so wie man das in Deutschland ja am ehesten kennt, sondern ein rechteckiger Berliner quasi, erklärt mir Eric Millen dann später im Büro. Und der ist gefüllt mit einer dicken Vanillecreme und zwar ziemlich viel davon. Und obendrauf hat er eine dicke Glasur aus Karamell. Das ist der Fudge. Das ist mächtig. aber auch echt lecker.
They have become one of our signature items.
Vor allem die Studenten in St. Andrews wurden riesige Fans. Fudge Donuts haben einen Wikipedia-Eintrag und einen Hashtag auf Instagram. Und es gibt sie in allen möglichen Varianten. Als Miniform, als Torten und sogar glutenfrei. Obwohl auch die Queen Fudge Donuts isst? Eric Millen weiß es. Schließlich ist die Bäckerei Fisher & Donaldson seit einigen Jahren offizieller britischer Hoflieferant.
Buckingham Palace phones up and says, we're coming up to Holyrood, can we order...
Das heißt, immer wenn die Queen in Edinburgh zu Gast ist, in ihrem Schloss, dem Holyrood Palace, dann wird sie von der Bäckerei da beliefert.
You know what's a favorite?
Als ich ihn frage, was die Queen besonders gerne isst, da wird Eric Millen jetzt plötzlich ganz einsilbig.
Not allowed to tell you that.
Er grinst. Okay, alles klar. Ein Hoflieferant muss diskret sein. Sonst ist er diesen Status auch ganz schnell wieder los. Worüber Eric Millen da schon lieber spricht, ist die Tatsache, dass die Bäckerei 2019 ihr 100-jähriges Jubiläum feiert. Seine Tochter Jade, die auch in der Firma arbeitet, würde das am liebsten mit einem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde tun. Sie will in diesem Jahr in St. Andrews die längste Donutwand der Welt aufstellen. Also eine Holzwand, an der über 1000 Donuts hängen. Das sind dann die Runden mit dem Loch in der Mitte. Wäre ja auch schwierig sonst. Wer weiß, vielleicht ist die Bäckerei Fisher & Donaldson ab Sommer 2019 dann auch noch Weltrekordhalter. Aber dass sie ein gutes Händchen haben für Donuts, also egal ob rund oder rechteckig, das ist hier ja so oder so bekannt.
Can you marry me, lassie, at the Kirk of Burnie Boozle, till the day you deal, lassie, he will ne'er repent it. He will wear when he wears a kirtle and a Hieland plaid, sleep upon a heather bed, sae couthy and sae canty. He will gang sae bra, lassie, to the Kirk of Burnie Boozle, little brogues and all, lassie, wow, but he'll be canty. Your wee bit chocker is but small, hard and grey will wear for all, a save my siller to mak ye brawn, he will ne'er repent it. Can you marry me, lassie, at the Kirk of Burnie Boozle, till the day you tee, lassie, he will ne'er repent it. We'll hae bonny bairns and a', lassies fair and laddies braw, like the mother ain, and on your feather he's consented. Can you marry me, lassie, at the Kirk of Burnie Boozle, till the day you dee, lassie, he will ne'er repent it. I'll hunt the otter and the brock, the hart, the hare, the heathercock, I'll poo your limpets frae the rock to mak your dishes dainty. Can you marry me, lassie, at the Kirk of Burnie Boozle, till the day you dee, lassie, he will ne'er repent it. He will wear when he are wed a kirtle and a Hieland plaid, sleep upon a heather bed, sae couthy and sae canty. Can you marry me, lassie, at the Kirk of Burnie Boozle, till the day you dee, lassie, he will ne'er repent it. Can you marry me, lassie, at the Kirk of Burnie Boozle, till the day you dee, lassie, he will ne'er repent it.
Joanna Bowman war das. Vielen Dank. Nächster Sonntagsspaziergang ist Osterspaziergang. Am Ostermontag, schon ab 11.05 Uhr, sollten Sie diese Woche das Flugzeug nehmen, gebe ich Ihnen Gilbert Bécaud mit auf den Weg. Der schwärmt davon, die Flugzeuge in Paris Orly starten und landen zu sehen. Ja, Andreas Stopp wünscht Ihnen aus dem Studio 1 eine gute Reise.
À l'escalier C, Block 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement, pendant que mon père a la télé. Regarde les sports religieusement, et moi j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, tout l'après-midi, y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées,
quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h05 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Quand le soir je retrouve mon lit, j'entends les boeings chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie. Il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point.
Départ à destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854. Embarquement immédiat, porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston. Vol Air France 007. Embarquement immédiat, porte numéro 44.